Ich begrüße Sie zur Juni-Ausgabe der Talk Noir. Familie spürt einen Überlauf. Egal, ob man noch etwas mit ihr zu tun haben will oder nicht. Die verhängnisvolle Geschichte des Witwers Raymond Mathis und seines süchtigen Sohns Ricky. Ein letztes Mal beschließt er, ihn aus seinen Schwierigkeiten zu retten, als sein Drogenboss beim anruft und ihn damit droht, seinen Sohn umzubringen, wenn er dessen Schulden nicht begleicht. Den ersten Kojoten im Jackson County hatte Raymond in den späten 80ern in einem Waldstück in Whiteside Cove gesehen. Inzwischen gab es schon viele. Niemand war mehr überrascht, wenn er einen am Highwayrand liegend sah, morgens oder abends in der Dämmerung überfahren. Manchmal, wenn er spät nachts im Bett lag und einen Streifenwagen oder einen Krankenwagen vorbeifahren hörte, heulten die Kojoten mit der Sirene. Einer nach dem anderen stimmte ein, bis ein Kojotenchor die Nacht um ihn erfüllte. Die Forschung sagte, dass die Kojoten auf diese Weise feststellen, wie viel es von ihnen gab. Aber für Ray war die Begründung weniger wichtig als das, was er empfand, nämlich fast eine Art Freude, ein Gefühl, das er sonst kaum noch kannte. Allein die Vorstellung ließ ihn lächeln, als er auf seinem Stuhl vor- und zurückschaukelte. Er hatte seinen Whisky fast ausgetrunken, als im Haus das Telefon klingelte. In einer Ecke des Vorderzimmers stand ein Kaufschaukelstuhl, in dem seine Frau gesessen und telefoniert hatte. Mit ihrer Schwester, mit ihren Freundinnen, Werbeanrufern und allen anderen, die Lust auf ein Schwätzchen hatten, weil Doris nun mal gern plauderte. Sie und Ray hatten sich in dieser Hinsicht gut ergänzt, weil er maulfaul war und den Mund nicht aufbrachte, wenn sie für zwei erzählen konnte. »Ja«, knurrte Ray in die Sprechmuschel. Seine Stimme war tief und rau. Die Worte schienen nie ganz aus seinem Rachen herauszufinden. Mit Zeige- und Mittelfinger fischte er den Zigarettenstummel aus dem Mundwinkel, damit er beim Sprechen wenigstens die Lippen bewegen konnte. Am anderen Ende hörte er Atemgeräusche. Aber niemand sagte was. »Hallo?« »Dad«, wimmerte es. »Dad«, atemlos. »Die bringen mich um.« Raymond fuhr sich mit einer Hand übers Gesicht und zückte die Augen zusammen, um sicherzugehen, dass er nicht träumte. Kurz überlegte er aufzulegen, zögerte aber. Er drückte den Hörer in seiner Hand so fest, dass er das Plastik knirschen hörte. Die Stimme des Jungen klang wie damals, als er im Alter von 10 aus dem Haus Gary Greens anrief, nachdem er mit einer Baumarktlupe und einem Pappbecher Benzin dessen Scheune abgefackelt hatte. Sie klang wie bei Rickys erster Festnahme und wie bei der zweiten, der dritten. Es war immer dieselbe Panikstimme, die »Ich steck bis zum Hals in der Scheiße« Stimme, die Ray schon so oft gehört hatte, dass er sie kaum noch ertrug. Er hatte sie so satt. Dennoch schaffte er es nicht aufzulegen. In der Übersetzung von Sven Koch erzählt David Joy auch von Danny Radler, einem Cherokee, der nach einem Arbeitsunfall heroinabhängig wurde und um das Ansehen unter den Cherokee ringt. Er ist zum Außenseiter geworden. Wie Ray fällt es ihm schwer, sich mit den Veränderungen in seiner Welt abzufinden. Als Danny zu seinem Schlafplatz fuhr, spürte er den Entzug kommen. Die Teerstraße wurde zum Schotterweg, der sich über mehrere Kilometer in Spitzkehren zum Blue Ridge Parkway hinaufwand. Auf halbem Weg vor dem Gipfelgrat, am Scheitel einer langgezogenen Kurve, schmiegte sich eine freie, flache Stelle an den Hang, die noch nicht vom Berglorbeer eingenommen worden war. Hier übernachtete er seit einem Monat und bislang hatte ihn niemand fortgescheucht. Bei Danny fing es immer mit den Händen an. Seine Handflächen begannen zu schwitzen, dann die Handgelenke zu schmerzen. In seiner Niedergeschlagenheit gefangen hielt er die zitternden Finger gespreizt vor seine Augen und fürchtete sich vor dem, was kommen würde, wenn er sich nicht rechtzeitig einen Schutz setzte. Als nächstes würden seine Beine krampfen und zittern. Danach käme die Übelkeit. Ab diesem Punkt ging es ihm richtig dreckig. Deswegen durfte er es erst gar nicht so weit kommen lassen. Denn dann wäre er am Ende. und würde mit kaltem Schweiß auf der glühenden Stirn zugleich verbrennen und erfrieren und sich unter Entzugsschmerzen winden wie bei einer schlimmen Grippe. Nach 3 Tagen käme der Tiefpunkt und er würde sich innerlich verschrumpelt fühlen, so als wäre sein Körper nur eine Hülle, die er nicht abwerfen konnte. Und er konnte nichts anderes mehr denken als, das ist das Ende. Genauso fühlt sich der Tod an. Wenn er sich so beschissen fühlte, flehte er Gott um Gnade an und schwor als Dank für die erhoffte Erlösung, es nie wieder zu tun. Doch allmählich kam er durch den Entzug. Ab dem 4. Tag ließen die Schmerzen nach, bis er sich nach 7 cleanen Tagen wie erholt fühlte. Nur befiel ihn dann ein so unstillbarer Hunger, dass er alles in Griffweite in sich hineinstopfen wollte. Dann ging er in den Inglés-Supermarkt, lief durch die Reihen und mampfte ganze Packungen von Cupcake und leckte sich rosa und blauen Zuckerguss von den klebrigen Fingern. War er endlich satt, dachte er, er könne doch auch nur ein klein bisschen probieren, ohne gleich wieder in die Vollen zu gehen. Im Endeffekt kapierte man nie, dass man am Ende war, bis man wirklich am Boden lag und nach oben starrte, dorthin, woher man gekommen war. Unruhig tanzten seine Hände auf dem Lenkrad, während er durch die Windschutzscheibe in den Wald starrte, wo sich die Nacht schon ein tiefes Schwarz übergestreift hatte. In der Luft lag scharfer Rauchgeruch vom Wind herangetragen, von dem Feuer nordöstlich von Tellico. Klar, seine Mutter war alleinerziehend gewesen. Und weil sie Krebs bekam und keine Krankenversicherung hatte, dauerte es kein Jahr, bis er und seine Zwillingsschwester zu einem Onkel kamen, der als Indianer arbeitete und im Sommer für Touristen tanzte und sie im Winter mitnahm, um auf den Straßen Gospels zu singen. Aber Clara war nicht abgestürzt. Sie hatte einen Job im Casino und überlegte, noch eine Ausbildung zu machen. Sie wollte Lehrerin werden und dazu beitragen, die Cherokee-Sprache wiederzubeleben. Danny verstand nicht, warum es so geworden war. Er wusste nicht, womit er das verdient hatte. Während die Bälder in North Carolina brennen, beschreibt David Joy die Zerstörung einer Landschaft, in der die Menschen verloren herumirren und weder sich noch die Katastrophe um sie herum zu retten vermögen. Einzig der Glaube an die Gerechtigkeit scheint unbesiegbar zu sein. Doch es ist ein Weg voller Verluste und dem Gefühl, Rache üben zu müssen.